Wir haben eben deutlich vor Augen gestellt bekommen, dass es auch in einer Welt, in der es eigentlich alles gibt, von Streusel bis Klopapier, es Probleme gibt, weil wir uns aufeinander nicht verlassen können. Weil kein Verlass ist auf Menschen und auf menschliche Möglichkeiten. Und deswegen ist in der Menschheit schon seit jeher dieser Wunsch, dieses Verlangen, dass doch da sich irgendwann einmal was ändert, dass Licht in diese dunkle Welt kommt. Und das ist ja auch das besondere Anliegen in der Adventszeit, dass wir uns damit beschäftigen, dass Gott kommt. Wir denken dabei, dass Jesus Christus gekommen ist. Wir denken an seine Geburt vor 2000 Jahren. Wir denken aber auch daran, dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und schließlich bewegt uns auch dieses gewissermaßen ständige Kommen des Herrn in unsere Welt. Das kommt zum Ausdruck, wenn wir beten: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das kommt zum Ausdruck, wenn wir zum Beispiel vorhin in dem Lied gesungen haben: Komm in unsere stolze Welt, komm in unser dunkles Herz. Komm, Herr, segne uns, singen wir in einem anderen Lied. Adventszeit ist aber auch verbunden mit der Vorstellung eines harmonischen Zusammenseins im Kreise der Familie oder im Kreise der Bekannten. Wir wollen dankbar sein, wenn wir so etwas in dieser Welt erleben können. Wir dürfen das auch aus der Hand Gottes nehmen und freuen uns darüber und sind dafür dankbar. Aber solches harmonische Zusammensein unter der Illusion einer heilen Welt ist nicht die Realität für andere. Für die meisten anderen ist es nicht Realität. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, das Wesentliche an der Advents- und Weihnachtszeit ist nicht all das Schöne, was wir in Harmonie und Familie und Zusammensein erleben, sondern die zentrale Botschaft des Advents ist eine Botschaft für alle Menschen, ist eine Botschaft für die dunkle Welt, ist die Botschaft, dass Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, in der so viel Lüge, so viel Unzuverlässigkeit, so viel Elend, so viel Dunkelheit ist. Und Dunkelheit ist nicht nur bei den Atheisten, bei denen, die bewusst ohne Gott leben wollen. Dunkelheit gibt es auch unter uns, gibt es auch innerhalb der Kirchen und Gemeinden. Der Bibeltext, der uns heute zur Betrachtung vorgeschlagen ist, beinhaltet gewissermaßen beide Seiten. Sowohl die Nöte und Probleme, die auch in Gemeinden da sein können und da sind, als auch die Tatsache, dass die Botschaft von Jesus Christus, dass die Botschaft vom Kommen Gottes in diese Welt ein zuverlässiges Fundament ist, was trotz unserer Schwächen, trotz unserer Nöte gilt und wirkt. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel. Wir können, so schreibt Paulus, uns dessen rühmen, dass uns unser Gewissen sagt, dass wir in Einfalt und Aufrichtigkeit Gottes, nicht in eigennützigen Überlegungen, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber auch bei euch in Korinth. Auch unsere Briefe an euch enthalten nichts, was nicht so zu verstehen wäre, wie es da steht. Ein Stück weit habt ihr uns ja schon bereits verstanden. Und deshalb habe ich die feste Hoffnung, dass ihr uns einmal in vollem Umfang versteht und dass ihr Folgendes erkennt. An dem Tag, an dem Jesus, unser Herr, in seiner Herrlichkeit sichtbar wird, werdet ihr genauso stolz auf uns sein, wie wir auf euch. Erfüllt von dieser Zuversicht hatte ich mir vorgenommen, euch gleich zweimal etwas von der Gnade weiterzugeben, die Gott mir geschenkt hat. Ich wollte euch bei meiner nächsten Reise sowohl auf meinen Weg nach Mazedonien als auch auf den Rückweg besuchen, um dann mit eurer Unterstützung nach Judäa weiterzureisen. Bin ich denn nun leichtfertig gewesen, als ich diese Reise plante? Entscheide ich etwas so, wie ich selbst es für richtig halte, ohne nach Gottes Willen zu fragen? Oder gehöre ich zu den unzuverlässigen Leuten, die Ja sagen, wenn sie Nein meinen? Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und zugleich Nein ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückt er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum. Der Hintergrund dieses Briefes und auch dieser Verse sind erhebliche Spannungen, die sich zwischen dem Apostel Paulus und der Gemeinde in Korinth ergeben hatte. Wir haben oft etwas verklärte Vorstellungen von den ersten Gemeinden. Und manchmal denken wir, wir müssten nur zu den verhaltenen Strukturen in den Urgemeinden, in den sogenannten Urgemeinden zurückfinden, um alle Probleme zu lösen. Die Wirklichkeit ist aber eine andere. Wir finden im Neuen Testament viele Berichte über Mängel und Probleme, die es eben auch schon in den ersten Gemeinden gab. Sicher ist die Behandlung solcher Texte nicht gerade erbaulich, aber auch solche Berichte sind uns übermittelt zur Lehre und zur Ermahnung. Wir können anhand solcher Berichte von den ersten Christen lernen, wie es in der Realität, in der Gemeinde und auch schon in den ersten Gemeinden zugegangen ist. Sie bewahren uns vor Illusionen und sie helfen uns, heute in unseren Gemeinden als Christen, als Gemeinde zu leben. Und ich denke, in diesem Sinne ist es auch richtig, wenn wir ruhig einmal diese Auseinandersetzung, die es gegeben hat zwischen Paulus und Korinth, etwas näher betrachten. Auf seiner zweiten Missionsreise ist Paulus etwa im Jahre 50 nach Christus nach Korinth gekommen. Er hat dort in seinem Beruf als Zeltmacher und als Missionar gearbeitet und eine Gemeinde in Korinth gegründet. Nach etwa anderthalb Jahren hat er dann Korinth über Ephesus, ein kurzer Zwischenaufenthalt in Jerusalem, verlassen und ist wieder zurück nach Antiochien. Bald nachdem Paulus nicht mehr in Korinth war, kam es dort zu großen Problemen, zu Parteiungen. Das ist auch ganz verständlich, wenn wir uns vorstellen, dass in dieser Gemeinde sowohl Juden als auch Heiden, die auf einem ganz anderen kulturellen Grund standen, zusammengekommen waren. Dort gab es reiche Sklavenhalter und dort gab es Sklaven. Dort gab es hochgebildete Menschen und andere, die mittellos waren und auch keinerlei Zugang hatten zu irgendwelcher Ausbildung. Sie alle waren zusammen. Das ging auch gut, solange Paulus dort war. Durch seine Verkündigung waren sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er war derjenige, der über Jesus Christus Bescheid wusste, der ihn von ihm erzählen konnte. Und nun war er nicht mehr da. Sie hatten ja kein Neues Testament, an dem sie sich weiter orientieren konnten. Es ist schon verständlich, dass es unter diesen Situationen zu Spannungen gekommen ist. Und das wurde noch dadurch verstärkt, dass nach Paulus auch andere Wandermissionare zum Beispiel nach Korinth gekommen sind und die haben zum Teil erhebliche Vorwürfe gegen Paulus erhoben und solche Vorwürfe sind auch in der Gemeinde angekommen. Von all diesen Dingen erfährt Paulus, als er auf seiner zweiten Missionsreise nach Ephesus kommt. Er arbeitet dort in Ephesus dann etwa 2,5 Jahre. Und in dieser Zeit findet der Briefwechsel zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth statt. Von dem ganzen Briefwechsel sind nur noch 2 Briefe des Paulus erhalten und das ist der 1. und der 2. Korintherbrief, den wir im Neuen Testament finden. Im 1. Korintherbrief hören wir, dass Paulus den Timotheus nach Korinth geschickt hat, damit er dort gewissermaßen wieder die Gemeinde auf den rechten Weg bringe. Aber offensichtlich war diese Reise nicht sehr erfolgreich. Timotheus kommt zurück und wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass Paulus seine Arbeit in Ephesus kurz unterbricht, um selbst nach Korinth zu fahren. Und als er dort in Korinth ist, sagt er den Korinthern, ich werde noch 2-mal zu euch kommen, dann haben wir mehr Zeit. Auf der Hinreise nach Mazedonien und auf der Rückreise komme ich dann noch einmal vorbei. Danach aber muss jemand aus der Gemeinde in Korinth, den Paulus derart beleidigt, gekränkt haben, dass das gesamte Verhältnis zwischen der Gemeinde und Paulus erneut ganz am Boden lag. Paulus war ja bereits einmal aufgrund dieser schwierigen Situation nach Korinth gekommen. Wir lesen, dass er in Traurigkeit dort war. Und nun wollte er in Anbetracht dieser neuen Situation, so heißt es im zweiten Kapitel dann, nicht noch einmal in Traurigkeit nach Korinth kommen. Stattdessen schreibt er einen Brief. Von diesem Brief heißt es, so, ich habe euch geschrieben, damit ihr nicht traurig seid, wenn ich hinkomme. Und diesen Brief, den hat er gewissermaßen schweren Herzens geschrieben und hat den Titus mit diesem Brief nach Korinth geschickt. Und auch dieser sogenannte Tränenbrief des Paulus wird in Korinth zunächst negativ aufgenommen. Man sagt, Paulus war nur zu feige, selbst zu kommen. Paulus ist unzuverlässig. Er hat uns ja zugesagt, dass er auf der Reise kommen werde. Und nun kommt er nicht. Wir können uns auf sein Wort nicht verlassen. Und dann kam es aber doch noch während der Anwesenheit und wahrscheinlich unter der Wirkung des Titus zu einem Gesinnungswandel in der Gemeinde in Korinth. Die meisten Glieder der Gemeinde standen nun wieder hinter Paulus und sehnten sich mit Eifer, so heißt es hier im zweiten Korintherbrief, nach einem Besuch des Paulus. Mit dieser Nachricht kommt Titus wieder zu Paulus und unter den Eindruck dieser Botschaft schrieb nun Paulus diesen zweiten Brief. Es ist also die Situation, in der das gute Verhältnis weitgehend, nicht ganz, aber schon weitgehend wiederhergestellt ist, aus der heraus er diesen Brief schreibt. Und in diesem Brief weist er den Vorwurf, man könne sich auf ihn nicht verlassen, zurück. Obwohl er tatsächlich die Reise zugesagt hat und das dann nicht wahrmachte, sagt er, ihr könnt daraus nicht mir Unzuverlässigkeit zuschreiben. Ich habe, als ich euch das zusagte, wirklich gemeint, dass ich komme. Es ist nicht so, dass mein Ja gleichzeitig Nein ist. Nein, ich wollte zu euch kommen. Und ich habe es gesagt und getan mit einem guten Gewissen vor Gott. Er bringt das ja im 12. Vers des 1. Korintherbriefes, des 2. Korintherbriefes im 1. Kapitel zum Ausdruck. Denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes und nicht in menschlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind. Ich denke, das ist wichtig auch für unser heutiges Handeln in der Gemeinde, dass wir wirklich auch das sagen, was wir meinen, dass wir auch, wenn wir über Wege Gottes, die er mit uns geht und von denen wir annehmen, dass er sie mit uns gehen will, ruhig sprechen, so wie wir es sehen und wie wir es meinen, aber eben in aller Lauterkeit. Wie bei Paulus wird es auch bei uns immer wieder so sein und vorkommen, dass wir Dinge, die wir uns vornehmen, die wir vielleicht auch anderen zugesagt haben, aufgrund der Entwicklung der Dinge nicht in diesem Sinne wahrmachen können. Das war damals so und das ist auch heute so. Wichtig ist unsere Lauterkeit, unsere Aufrichtigkeit, dass wir nicht versuchen, in irgendeiner Weise einen besonders guten Eindruck zu machen oder andere zu täuschen. Und noch ein zweites erscheint mir wichtig im Verhalten des Paulus, im Denken des Paulus für uns heute. Er spricht davon, dass viele schon in der Gemeinde begriffen haben, worum es ihm, den Paulus, geht. Aber wenn der Herr kommt am Tag des Herrn, das sollten wir wissen, werden wir stolz aufeinander sein. Paulus sagt, am Tag des Herrn werdet ihr stolz auf mich und ich stolz auf euch sein. Wenn wir mit dieser Gedanken, mit diesem Wissen unsere unterschiedlichen Auffassungen, die es ja auch unter uns gibt, in der Gemeinde vertreten und sie auch ruhig, klar und deutlich vertreten, wie das Paulus gemacht hat, dürfen wir wissen, wenn Jesus Christus wiederkommt, werden wir begreifen, dass auch der anderer Meinung war als ich, den ich vielleicht sogar zu Recht entgegengetreten bin, dass auch der andere Bruder, dass auch die andere Schwester, genauso wie ich, erkennen werden, dass wir gemeinsam in dem Werk standen, das Gott gewirkt hat. Wir werden auch in der Gemeinde, auch in unserer Verantwortung, in unserer Aktivität in der Gemeinde nicht immer das wahrmachen können, was wir zusagen oder was wir erhoffen. Wir werden auch schuldig werden, aber wir dürfen, so wie Paulus sagen, das Zentrum, das bleibt, das gilt. Das, was in Jesus Christus geschehen ist, das hält. Unsere Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus und bei Jesus Christus selbst, da ist nicht Unzuverlässigkeit, da ist nicht Ja und Nein, sondern in Christus ist das Ja geschehen. Jesus Christus ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes, so haben wir gelesen. In Jesus Christus ist das Ja zu uns Menschen. Jesus Christus wurde Mensch. In Jesus Christus wurde Mensch. Er wurde nicht irgendein anderes Teil der Schöpfung, nicht ein besonders heller Stern und auch nicht ein besonders schöner und großer Baum, der alle anderen Bäume überragt. Er wurde Mensch, nicht verkleideter Gott, sondern Mensch mit Entwicklung im Mutterleib, mit Geburt, mit Kindheit und Jugend. In seiner Jugend, so heißt es im Neuen Testament, nahm er zu an Weisheit und er starb auch wie ein Mensch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das gibt dem Menschsein, das gibt den Menschen eine Würde, die wir gar nicht ganz begreifen und auskosten können. Gott wurde Mensch und das ist die eigentliche Würde des Menschen. Gott wurde zu dem Geschöpf, das als einziges in der Lage war, seine Verantwortung vor Gott zu erkennen, zu begreifen. Aber der Mensch missbrauchte diese Fähigkeit. Er akzeptierte Gott als den Schöpfer nicht. Er wollte und er will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und als Jesus Christus Mensch wurde, bekannte er sich eben auch zu diesen schuldig gewordenen Menschen. Gott sagt ja auch zu der in Sünde gefallenen Menschheit. Zu den Menschen, die das eigentliche Ziel, die eigentliche Bestimmung verfehlt haben. Und das Ziel verfehlen ist der sprachliche Hintergrund des Begriffes Sünde. Gott sagt in Jesus Christus ja zu der sündig gewordenen Menschheit. Aber da müssen wir auch daran denken, dass es in der Bibel ja nicht nur Verheißungen, gute Nachrichten gibt, zu denen Gott in Jesus Christus ja sagt, sondern in der Bibel finden wir ja auch Strafandrohungen Gottes. Und das Ja Gottes zu den Verheißungen hebt ja die Strafandrohungen nicht auf. Und wir brauchen uns nur umzusehen in der Welt, um zu sehen, wohin es führt, was geschieht, wenn Menschen eben von Gott weg, wenn Menschen in Sünde leben. Und dann kommt noch hinzu, dem Mensch ist es gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das Ja Gottes in Jesus Christus sagt, das ist nicht mein letztes Wort. Es gibt eine Möglichkeit, diesen gewissermaßen gesetzmäßig vorgezeichneten Urteil und Weg zu entkommen. Jesus Christus kam in diese Welt. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde Mensch, damit er die Menschen loskaufe von dieser Sünde, von dieser Gottlosigkeit. Er kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Und in diesem Sinne ist Jesus Christus auch das Ja nicht zu unserer Sünde, aber das Ja zu den sündigen Menschen. Gottes Ja zu dir und zu mir ist auch ein ganz persönliches Ja. Aber wir wollen auch bedenken, Gottes Ja in Jesus heißt auch, es gibt kein anderes Ja Gottes zu uns als in Jesus Christus. Jesus Christus ist das einzige Ja Gottes zu uns, die einzige Möglichkeit, der einzige Weg, der uns zu Gott, der uns aus unserer Not herausführt. Es ist kein anderer Name gegeben, in dem wir gerettet werden können, als Jesus Christus. Ich sagte vorhin, dass in Jesus Christus auch Gottes Ja ist zu mir persönlich. Zu meinen Versagen, zu meiner Schuld, die er trägt, aber auch zu meinen Eigenarten, die vielleicht anderen auf die Nerven gehen. Er sagt Ja auch zu Behinderungen, zu Unvermögen, was bei mir ist. So wie ich bin, sagt Gott Ja zu dir und Ja zu mir. Und was das bedeutet, das wird uns auch in der Bibel mitgeteilt. Wenn es zum Beispiel heißt, wer will wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt, wer ist es, der verdamme? Oder wenn es an anderer Stelle heißt, er, der seinen Sohn für uns hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? So wie eine Mutter zu ihrem Kind, das wirklich schuldig geworden ist, oder auch zu ihrem behinderten Kind Ja sagt, es annimmt, so sagt Gott Ja zu dir und mir. So möchte Gott zu dir und mir in Jesus Christus Ja sagen. In Jesus Christus hat er, so haben wir dann in den letzten Vers gelesen, hat er uns ein Fundament geschaffen, auf dem wir bestehen können, auf dem wir sogar vor Gott bestehen können. Er hat das besiegelt, indem er uns seinen Geist geschenkt hat. Wir sind sein Eigentum. Und für jeden, der das noch nicht ist, der dieses Ja Gottes noch nicht angenommen hat, für den darf es gelten. Er darf es annehmen. Gott steht da. Er sagt dir, ich liebe dich. Ich habe meinen Sohn für dich in diese Welt gesandt, damit du mein Kind werden kannst, damit du die Bestimmung findest, die dir und deinem Leben Sinn und Inhalt und letzten Endes auch Herrlichkeit bei Gott schenkt. Amen.